Wir lesen heute zusammen Lukas 10 von Vers 25 bis 37. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesu, tu das und du wirst ewig leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf die andere Straßenseite vorbei. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Dinare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso.
Lieber unser Herr Jesus Christus, du hast großartige Geschichten erzählt. Geschichten, die uns auf tiefe Wahrheiten aufmerken lassen, die uns mit hineinnehmen, die uns aber auch in Frage stellen. So wie sie eben auch schon damals Menschen in Frage gestellt haben oder Menschen Fragen gestellt haben. So wie eben auch diesen Mann, der mit dir diskutieren wollte. Danke dafür, dass wir in diesen deinen Worten auch heute noch das Leben finden können. Dass du uns gute Hinweise gibst, auf das wie unser Leben gelingen kann. Danke dafür, dass du redest durch dein Wort. Dass es nicht nur toter Buchstabe ist, das vor langer Zeit mal aufgeschrieben wurde, sondern dass es höchst lebendig wirkt, in uns zur Wirkung kommt. Und darum bitten wir dich, Herr, dass das wirklich so bei uns ankommt, dass es für uns gut und heilsam und für die Menschen um uns herum wirklich auch segensreich ist. Amen. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, da kommt so ein studierter Mensch, ein Theologe der damaligen Zeit zu Jesus und will mit ihm über ein theologisches Thema disputieren, ein Streitgespräch führen und fragt ihn eben nach der wesentlichen, nach der letztlich ja alles entscheidenden Frage, wie bekommt ein Mensch ewiges Leben? Und wie das bei diesen Streitgesprächen nicht ungewöhnlich war, fragt Jesus einfach zurück. Das, was man eigentlich, so sagt man ja heute, nicht tun sollte, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Aber er fragt den Mann, was ist für dich das Zentrale unserer heiligen Schriften? Sozusagen der Kern, mit dem wir alles andere interpretieren und auslegen, der Erklärungsschlüssel. Und die Antwort kommt postwendend, natürlich. Zunächst einmal das, was in einem Atemzug gesagt wird mit dem großen Glaubensbekenntnis der Juden, dem Schema Israel: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allen Kräften und von ganzem Gemüt. Und dann aber auch wieder in einem Atemzug: Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Beides also schon in einem Guss. Nun schien es dem Schriftgelehrten nicht fraglich zu sein, wie denn Gott zu lieben wäre. Das interessiert ihn gar nicht weiter. Er kümmert sich um den zweiten Teil, um den Nächsten. Und dann aber auch nicht das Wie. Wie denn der Nächste zu lieben sei, ist die Frage, die er stellt, sondern wer ist denn mein Nächster? Das ist eine Frage, die für uns heute vielleicht gar keine mehr ist. Der Nächste bitte, heißt es beim Arzt, kennen wir alle. Und das kann eben jeder sein. Und so lauten neuere Bibelübersetzungen hier an dieser Stelle meist statt Nächster Mitmensch. Also jeder Mitmensch ist eigentlich Nächster. Das ist das, was sich aufgrund dieses Gleichnisses auch in christlicher Tradition ausgebildet hat. Und doch eben diese Frage, wer ist denn mein Nächster? Wir wollen ihr noch einmal weiter nachgehen, weil Jesus sie so wichtig ist und sie aufgreift und daraus dann eine ganze Geschichte macht. Die nächste Folie bitte. Wer ist mein Nächster? Diese Frage wurde im Judentum damals durchaus sehr intensiv diskutiert. Und sie wurde meistens sehr eng geführt ausgelegt. Das hebräische Wort bedeutet auch Freund, was da steht. Nächster, Freund. Und der Vergleich, so wie es von Luther übersetzt wurde, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, kann auch übersetzt werden im Hebräischen, liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Und so folgerten viele Rabbinen, zu lieben sei der, der mir gleich sei. Als Nächste galten eben so Angehörige des eigenen, des von Gott erwählten Volks Israel, also nur die Juden, nur eben dann auch nochmal betont herausgestrichen. Und zwei herausragende Vertreter dieses Volks, dieser Volks- und Religionsgemeinschaft, tauchen so in der Geschichte Jesu auf. Ein Priester, also schon eine ganz besonders herausgehobene Persönlichkeit mit hohem Ansehen und großen Rechten. Ein Priester auf dem Heimweg von seinem Dienst eine Woche lang im Tempel in Jerusalem. Und auch ein Levit aus der gleichen Stammessippe, dem Stamm Levi, ein Mitarbeiter im Tempel. Beide kennen das Gesetz. Beide wissen, was zu tun ist, um das ewige Leben zu erlangen. Sie müssten also wissen, wer ihr Nächster ist, wem sie also Liebe zu erweisen haben. Und beide hatten auch keine Ausrede. Beispielsweise, dass sie einen wichtigen Gottesdiensttermin hatten, wo sie ganz schnell hin müssen und deshalb jetzt keine Zeit haben, hier zu helfen. Denn der Priester zumindest, lesen wir in der Geschichte, entfernt sich ja vom Tempel, kommt also von Jerusalem, geht nach Jericho. Und wer ist eigentlich der, der da unter die Räuber gefallen ist? Ein Mensch, nennt Jesus ihn lapidar. Verstärkt könnte man auch sagen, irgendein Mensch, ein Mitmensch eben. Doch wohl aber eben ein Mitmensch, insbesondere auch für den Priester und den Leviten, also ein Jude, der vermutlich auch aus Jerusalem kam und auf dem Weg nach Jericho ist. Einer auf dem gleichen Weg wie sie. Und doch gehen eben diese beiden Exponenten des jüdischen Volks vorüber. Auffällig ist, Jesus kritisiert das nicht. Er erzählt es einfach nur. Heute wäre die Sache klar. Diese beiden Männer würden, wenn das ruchbar wäre, angezeigt und müssten bestraft werden. Das ist unterlassene Hilfeleistung, wird heute gesetzlich verfolgt. So eine klare Sache, da braucht man eigentlich auch keine Beweggründe mehr zu nennen, warum sie vorbeilaufen. Das ist einfach nicht nur lieblos, sondern wieder das Gesetz. Sie tun es einfach so, erzählt Jesus. Sie sehen den, der da liegt, schwer verletzt, mehr tot als lebendig, und sie gehen und wahrscheinlich ziemlich zügig vorbei. Wer weiß, ob diese Räuber nicht noch irgendwo im Gebüsch lauern. Und so haben sie sicherlich auch Gedanken im Kopf, die uns so auch in den Kopf kommen, wenn wir diese Geschichte betrachten und über sie nachdenken. Gedanken wie, naja, der ist ja schon halb tot, der da liegt. Da kann ich eh nichts mehr machen. Ich bin lebendig und ich bin Priester. Wenn ich den jetzt anrühre, verunreinige ich mich. Also lieber schnell vorübergehen. Nein, der da liegt, ist keiner von uns. Und ich möchte nicht werden wie er. Schon genug, dass er schwer verletzt ist. Da muss ich nicht noch auch noch mein Leben riskieren. Also schnell sehen, dass ich weiterkomme. Solche oder ähnliche Gedanken könnten frommen Männern damals durchaus in den Kopf geschossen sein. Und vielleicht waren es ja auch die Gedanken des Schriftgelehrten, dem Jesus diese Geschichte erzählt. Vielleicht hat er sich ganz instinktiv mit diesen beiden Männern identifiziert. Schriftgelehrte und Priester, die hatten viel gemein. Wie ist es mit uns? Könnten uns vergleichbare Gedanken kommen? Was denken wir beispielsweise, wenn da jemand in der Fußgängerzone sitzt und bettelt? Vielleicht so. In Deutschland braucht kein Mitbürger zu betteln. Wer bettelt, kann kein Mitbürger sein. Der könnte ja wohl auch arbeiten wie ich. Der sieht doch ganz gesund aus. Der gehört doch bestimmt auch zu einer dieser rumänischen Bettlerbanden. Ich sauge mir diese Gedanken nicht aus dem Kopf, sondern ich kenne sie aus meinem eigenen Bauch, wenn ich durch die Stadt gehe und solche Menschen sitzen sehe. Und vielleicht kennt ihr sie auch und eben genauso auch dieses da irgendwie doch rumorende, schlechte Gewissen, das sich mit solchen Überlegungen zu beruhigen sucht. Und diese Woche las ich, vielleicht habt ihr es auch gelesen, dass jemand auf einem Bahnsteig zusammengebrochen ist und die anderen Reisenden sind über ihn hinweg gestiegen. Selbst da noch, als da schon der Notarzt zugange war. Jesu Geschichte aber geht ja noch weiter. Da ist noch eine dritte Person auf diesem Weg unterwegs zwischen Jerusalem und Jericho. Und auch er sieht den schwer Verletzten am Wegesrand liegen. Und dann heißt es hier so schön im Lutherdeutsch, und er jammerte ihn. Wörtlich heißt das übersetzt, es ging ihm an die Nieren. Ihm drehte sich der Magen um. Unsere Sprache ist ähnlich wie im Hebräischen da an der Stelle sehr mit unseren Eingeweiden zugange, weil genau das passiert ja. Da wird einem ja ganz komisch, wenn man sowas sieht. Das schlägt uns auf den Magen, sagen wir auch. Und so zählt in diesem Augenblick für ihn nicht, dass Juden und Samaritaner schon seit Jahrhunderten verfeindet sind. Dass die Juden ihn und seine Volksgenossen nicht als Juden anerkennen, sondern als Sektierer ansehen, die noch schlimmer sind als die schlimmsten Heiden. Und ihn interessiert es in dem Moment auch nicht, dass im Gegenzug sie, die Samaritaner, sich über das normale Judentum mit dem Tempelkult in Jerusalem erhaben fühlen. Denn sie alleine so dachten und denken bis heute, die Samaritaner, sie gibt es immer noch, bewahren doch den echten Glauben, den wahren Kult auf dem Berg Gerizim. Nein, das alles zählt in diesem Augenblick für diesen Mann nicht. Er sieht einfach nur den Mitmensch in Not, der jetzt seine Hilfe braucht. Wenn er nicht hilft, wer soll es dann tun? Er weiß ja nichts von den beiden anderen Männern, die bereits vorbeigegangen sind. Und das Wadi-Kel zwischen Jerusalem und Jericho ist nun auch nicht gerade die Kö, sondern da geht man nur durch, wenn es denn sein muss. Eine berüchtigte Strecke, weil dort immer wieder Menschen Opfer von Überfällen wurden. Dieser schwer verletzte Mann rührt also sein Herz an. Und er tut, was zu tun ist. Hatte Jesus vorher mit wenigen Worten erzählt, wie der Priester und dann der Levit vorbeihasten, man merkt so richtig, wie kurz das erzählt ist, wie schnell das geht, so entfaltet er hier plötzlich breit, wie der Samaritaner sich um den Verletzten kümmert. Er hat ihn nicht nur gefühlsmäßig an sich herangelassen, nein, nun kommt er ihm notwendigerweise auch körperlich nahe. Er reinigt seine Wunden. Er behandelt sie mit Öl und Wein, das, was er zur Verfügung hat. Dann hebt er ihn vorsichtig auf sein Lasttier. Vincent van Gogh hat diese Szene, finde ich, unnachahmlich festgehalten. Wir können das Bild uns hier einmal anschauen und auf uns wirken lassen. Ich lasse das jetzt einfach mal stehen bis zur nächsten Bibeltextszene. Und er lädt ihn also auf den Esel, hier scheint es mir ein Pferd zu sein, aber gleich, und bringt ihn in die nächste Herberge, wacht in der Nacht über ihn und sorgt am nächsten Morgen dann dafür, dass er weiter gepflegt wird. Das bezahlt er dem Besitzer der Herberge. Ein Fremder wird zum Nächsten. Ein Mensch in Not rührt mein Herz an, berührt mich in meinem Innersten. Ich nehme die Not eines Menschen wahr und ich will diese Not an mich heranlassen. Ob ich mich von den Nöten anderer Menschen berühren lasse, das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Die ich auch nur für mich treffen kann. Die kann ich eben nicht für andere treffen. Da ist nicht die Frage, was macht der Priester und was macht der Levit, sondern da ist die Frage, was mache ich? Wie gesagt, Jesus sagt zu den beiden anderen nichts, er erzählt nur, was sie tun. Wer Not sieht und von ihr berührt wird, der hilft. Und der kann eben nicht mehr zu einem anderen sagen, du musst jetzt hier helfen. Nein, er weiß, ich bin gefordert. Konkret, ich lasse mich dann darauf ein, einem Menschen zu begegnen. Und das heißt dann, ich lasse mich darauf ein, vielleicht, dass ich jemand ganz handgreiflich helfen muss. Dass ich blutende Wunden verbinden muss. Ich lasse mich vielleicht aber auch darauf ein, dass ich jemand einfach nur zuhöre. Dass mir jemand sein Herz ausschüttet und mir Dinge erzählt, von denen ich nicht einmal wusste, dass es so etwas überhaupt gibt. Ich nehme in Kauf, dass mich das erschüttert, was dieser Mensch mir da erzählt, was ihm widerfahren ist oder zu was andere Menschen fähig sind. Ich lasse mich darauf ein, dass jemand mir seine Gefühle zeigt, ob es nun Trauer ist, ob es Wut ist, Zorn, was auch immer. Ich lasse mich darauf ein, Gefühle zu entdecken, die ich vielleicht bisher so gar nicht kannte, zumindest bei diesem Menschen nicht, oder die ich für mich selbst bisher eigentlich immer versucht habe zu unterdrücken. Ich lasse mich auf Gefühle ein, die mich eben nicht unberührt lassen. Ich fühle im wahrsten Sinne des Wortes mit. Ich leide mit. Nächstenliebe bedeutet, jemand nahe zu kommen, ihm der zu werden, der ihm in dieser Situation am nächsten ist. Das kann eben nicht geschehen, ohne dass ich selbst davon berührt werde. Es beinhaltet eben auch, sich darauf einzulassen, selbst dadurch verändert zu werden, in der ganzen Sicht der Welt verändert zu werden und auch speziell in der Sicht auf diesen Menschen und vielleicht auch im Blick auf Menschen drumherum. Es kostet mich etwas und ich muss mich darauf eben um des anderen Willen einlassen. Es kostet mich Mitgefühl. Es kostet mich vielleicht auch Geld. Ganz sicher aber kostet es mich Zeit. Jemand einen Euro in seinen Hut zu werfen, das ist, sehr klar ausgedrückt, keine Nächstenliebe. Denn ich komme diesem Menschen nicht nahe. Ich speise ihn ab und will so eigentlich letztlich nur mein Gewissen beruhigen. Denn den Euro, ehrlich gesagt, kann ich doch locker verschmerzen. Für hungernde Kinder Geld zu spenden, ist auch oft nicht Nächstenliebe, sondern Fernstenliebe, um mir das Elend vom Nächsten, von meiner Haustür, vom Leib zu halten. Ich habe ja schon was getan. Ich spende immer für. Versteht mich nicht falsch. Sarah Bosniakowski und all die anderen Missionarinnen und Missionare von EBMI und anderen Missionswerken, sie benötigen unser Geld, damit sie dort, wo sie sind, Nächstenliebe üben zu können. Aber hier bei uns benötigen andere Menschen unsere Nähe, unsere Zeit, unser Mitgefühl, ein Ohr. Ein Menschen eben, der ihnen nahe kommt, der ihnen zum Mitmensch, zum Nächsten wird, der ihnen mit Liebe begegnet. Aber zurück zu unserem Predigttext. Zwei Verse fehlen uns noch. Ihr könnt sie hier noch einmal lesen. Der Schriftgelehrte hatte ja gefragt, wer sein Nächster ist. Jesus antwortet in der Geschichte mehr darauf, wie wir denn einem Nächsten begegnen, wie Nächstenliebe sich auswirkt, wie sie konkret zur Tat wird. Doch nachdem er nun die Geschichte erzählt hat, kommt er auf die Frage wieder zurück. Wieder mit einer Gegenfrage. Und mit einer überraschenden Gegenfrage. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Der Schriftgelehrte hatte gefragt, wem er denn Gutes tun müsse, wen er denn lieben müsse. Und vielleicht fragen wir ja ähnlich. Doch Jesus dreht die Frage herum. Wer ist mein Nächster, so fragt Jesus, wer ist mein Nächster, wenn ich in Not bin, wenn ich Hilfe benötige? Und der Schriftgelehrte, der verkneift sich das Wort Samaritaner. Das kriegt er nun nicht über die Lippen. Aber er kann nicht anders, als eben so zu antworten. Naja, der, der die Barmherzigkeit an ihm tat, das war dem der Nächste. Und Jesus schließt, so geh hin und handle genauso. Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Lass dich berühren von der Not eines Menschen, weil du diesem Menschen gleich bist, weil du an seiner Stelle sein könntest, weil du unter die Räuber gefallen sein könntest, weil du keinen Deut besser bist wie er und wie irgendwelche andere, nur weil du vielleicht gerade besser dran bist und weil du natürlich auch Situationen kennst, in denen du Hilfe benötigst. Denn auch das in Deutlichkeit gesagt, zur Nächstenliebe gehört, dass man auch bereit ist, sich selbst helfen zu lassen. Wer wurde dem zum Nächsten, der in Not war, lautet ja die Frage Jesu. Wenn ich nicht selbst bereit bin, mir helfen zu lassen, dann wird meine Tat der Nächstenliebe zu einer guten Tat, die ich bringe und die mich gut dastehen lässt, die mich vielleicht groß macht. Wenn ich zu stolz bin, mir von anderen helfen zu lassen, dann, sehr deutlich ausgedrückt, fehlt es mir an Liebe. Ich helfe dann vielleicht, um ein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Oder ich helfe, um mir ein gutes Gefühl zu verschaffen. Das tut ja der Seele so gut, wenn man gebraucht wird. Oder ich helfe vielleicht gar, um mich selbst groß zu machen vor den anderen. Und so werfe ich dann eben dem Bettler von oben einen Euro oder vielleicht eben auch 5 Euro Schein in den Hut. Schaut her, wie groß meine Liebe ist. Aber es ist ohne Liebe. Denn es geht mir ja nicht um den Bettler in seiner Bedürftigkeit, sondern es geht mir um mich. Ich bin sicher, auch in deinem Leben gibt es Situationen, in denen du einen brauchst, der dir zum Nächsten wird. Und dir hilft mit dem, was du dringend benötigst. Und diese Hilfe, die kommt oft überraschend von einem Menschen, von dem du es am wenigsten erwartest. Also lass dich nicht von Vorurteilen leiten, sondern von deinem Herzen und mit deinem Verstand. Beides immer im Dialog. Werde sensibel für die Not. Lass dich von Gottes Geist darin leiten, wahrzunehmen, wo du gebraucht wirst. Wo du einem anderen zum Nächsten werden kannst, auch wenn er dir fremd ist. Als einer, der dem anderen nahe kommen will, ihm auf Augenhöhe begegnen will. Ihm um seinetwillen aus Liebe und mit Liebe helfen will. Und zum Schluss auch noch diese Anmerkung. Eigentlich selbstverständlich und doch müssen wir es uns gegenseitig immer wieder sagen. Ich kann nicht und du kannst auch nicht jedem helfen, der Hilfe braucht. Und nicht jeder will meine Hilfe, wo ich denke, da wäre Hilfe vonnöten. Und wo ich einen Auftrag empfinde, zu helfen, dann gilt der mir. Ich kann ihn nicht delegieren. Und ich kann schon gar nicht erwarten, dass andere diesen Auftrag auch so wahrnehmen und sehen. Denn wenn ich das tue, wenn ich anderen sozusagen meinen Auftrag zu helfen, den ich empfinde, überstülpe, dann tue ich dem vielleicht Gutes oder will dem Gutes tun, aber tue denen, denen ich diesen Auftrag jetzt zuschiebe, damit nichts Gutes, sondern beschwere ihr Herz. Jeder kann uns zum Nächsten werden. Aber wir können nicht jeden lieben, jedem helfen, für jeden da sein, jedem ein liebender Nächster werden. Oder um es platt zu formulieren, wir müssen nicht die Welt retten. Gottes Geist kann uns die Augen öffnen dafür, wo ich gefragt bin, wo meine Gaben und Fähigkeiten liegen, dass ich helfen kann. Und dir zeigen, wo du dran bist. Der Samaritaner hat ja diesem einen geholfen. Diesem einen Überfallenen, der in dem Moment seine Hilfe braucht. Er hat nicht die ganze Welt gerettet, sondern nur diesem einen. Denn diese Welt, und damit schließe ich, weil das das Wesentliche ist, diese Welt hat der schon durch seine Liebe und durch seine Liebestat am Kreuz gerettet, der uns diese Geschichte erzählt. Jesus Christus. Amen.